Ja, letzte Woche hatte Pierre, wie ich finde, eine tolle Predigt gehalten. Und ein Punkt davon hat mich auch für heute inspiriert. Den genauen Wortlaut habe ich jetzt nicht, aber er hatte eine Bibelstelle vorgelesen, in der die Aufforderung steht: Achtet aufeinander in der Gemeinde. Gar nicht mal mit dem Zeigefinger, um mögliche Probleme oder Sünden aufzudecken, sondern um zu schauen, was man am anderen schätzt. Welche schönen Eigenschaften oder Talente kann ich bei meiner Schwester oder dem Bruder entdecken? In wessen Leben sehe ich Gottes Wirken? In wem spiegelt sich für mich Jesus wider? Oder bei wem vernehme ich die Frucht des Geistes? Namentlich sind die Früchte des Geistes die folgenden: Liebe, Freude, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Es ist immer wichtig, sich vom Heiligen Geist leiten zu lassen. Aber gerade jetzt in diesen Zeiten, wo wir vielleicht doch nicht mehr so sehr im Leben der Geschwister sind und uns wenig persönlich sprechen oder treffen können, ist das ziemlich wichtig. Wo fallen diese Früchte positiv auf unter den Geschwistern? Oder wo können wir selbst dem Geist mehr folgen? Schlag dazu bitte einmal Galater 5, 24 bis 25 auf. Ich lese Galater 5, 24 bis 25. Paulus schreibt: Alle, die zu Jesus Christus gehören, haben das Fleisch und damit ihre Begierden gekreuzigt. Wenn wir aus dem Geist leben, dann wollen wir dem Geist auch folgen. Das ist eine sehr kurze Stelle, weil ich wollte die gerne einmal aufschlagen, damit ihr sie vor Augen habt. Denn ich wollte auch mal was in die Runde fragen. Was verstehst du darunter, wie Paulus hier schreibt, dem Geist zu folgen? Was bedeutet das genau für dich?
Dem Wort Gottes. Also, dass man sich selber irgend auf eine Weise entleert, das klingt jetzt blöd, also sich selbst, das eigene Selbst zurücknimmt und wartet, was, also dadurch dem Geist Raum gibt. Das bedeutet auch oft erstmal warten und bitten, aber es hat was mit sich selbst lehren zu tun, damit der Geist einen füllen kann.
Okay, klingt schon mal nicht schlecht. Und dann wollte ich noch fragen, wo ist da jetzt der Bezug zu Jesus? Wo seht ihr da den Bezug zu Jesus?
Jesus ist Wort Gottes. Alles, was er so gelehrt hat und gesagt und auch hat das Wort verwirklicht. Also wenn wir uns Jesus ähneln, dann sind wir auf dem Weg.
Genau, das hatte ich mir auch aufgeschrieben. Der Geist befähigt uns, Jesus ähnlicher zu werden. Und eigentlich finde ich dieses Wort befähigen, drückt es auch gar nicht so richtig aus, weil das ist, als ob man wie so eine Bonusfähigkeit bekommt. Also man ist so ein Mensch und befähigt, wird befähigt, Jesus ähnlicher zu werden. Weil wenn man eigentlich darüber nachdenkt, kommt ja aus dem Geist alle Kraft, um das zu verwirklichen. Und das ist eben auch genau die Kraft, die unser Herz verwandelt. Genau, und jetzt zur Predigt. Das war noch gar nicht die Predigt. Ja, heute geht es um den Heiligen Geist. Heute ist Pfingsten. Wir haben das Pfingstwochenende. Und ich habe auch mal persönlich bei mir aufgefrischt, was wir denn heute genau feiern oder in Deutschland vielleicht auch eher nicht feiern. Und genau, im Griechischen heißt Pfingsten Pentekoste. Hemera. Und das bedeutet so viel wie 50. Tag. Und tatsächlich war vor 50 Tagen an einem Sonntag Ostern. Das war der Ostersonntag. Und eigentlich war der vor 49 Tagen, aber Ostersonntag wird als erster Tag in dieser Zählung mit einbegriffen. Der originale Brauch zu feiern, also dieses Pfingstfest zu feiern, geht aber noch weiter zurück als zum Osterwunder. In der jüdischen Tradition gibt es ein Erntedankfest, das Shavuot. Und das wurde genau 50 Tage nach dem Passachfest gefeiert. Dabei gab man die ersten Früchte der Ernte und von weit her kamen alle Juden nach Jerusalem, um das Fest zu feiern. Außerdem wurde bei diesem Fest auch an Moses gedacht und die Begebenheit, dass Gott sich ihm auf dem Berg Sinai offenbarte und ihm die 10 Gebote übergab. Also kommt einiges zusammen. Der Ostersonntag mit Jesus Auferstehung fiel auch genau auf den Passachtag und 50 Tage später erhielten dann die Apostel den Heiligen Geist. Und das Wunder feiern wir als Christen heute als Pfingstfest. Damals war es so, dass die noch junge Gemeinde um die Apostel herum ziemlich klein war. In der Bibel steht was von 120 Mitgliedern, die da an der Versammlung teilnahmen. Also die waren noch ziemlich klein. Und sie hatten auch wenige Mittel, gar keine Leitung zu der Zeit und auch kein Gotteshaus, an dem sie sich versammeln konnten. Und deshalb haben sie sich in den Häusern getroffen. Kommt euch das bekannt vor? Ja, mir auch. Die Kultur um die Jünger herum hatte auch nicht viel für ihre Überzeugungen übrig. Und so konnten sie die gute Nachricht von Jesus Tod und Auferstehung gar nicht überbringen an die Römer, an die umliegenden Juden. Und sowieso hatten sie auch intern erstmal viel zu organisieren. Immerhin musste dringend für den Judas, der Jesus ja verraten hat, ein Nachfolger gefunden werden, damit es wieder 12 Apostel sind. Und das steht auch alles in der Apostelgeschichte 1, das könnt ihr gerne später mal nachlesen, nochmal zur Auffrischung. Und in Apostelgeschichte 2, kommen wir nun zum Pfingstwunder, um das es heute gehen soll. Schlag dazu bitte einmal auf Apostelgeschichte 2. Genau, ich lese aus der HFA vor. Ich lese von Vers 1 bis 11. Zum Beginn des jüdischen Pfingstfestes waren alle, die zu Jesus gehörten, wieder beieinander. Plötzlich kam vom Himmel her ein Brausen, wie von einem gewaltigen Sturm, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie sich versammelt haben. Zugleich sahen sie etwas wie züngelndes Feuer, das sich auf jedem einzelnen von ihnen niederließ. So wurden sie alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in fremden Sprachen zu reden. Jeder so, wie der Geist es ihm eingab. In Jerusalem hatten sich viele fromme Juden aus aller Welt niedergelassen. Als sie das Brausen hörten, liefen sie von allen Seiten herbei. Fassungslos hörte jeder die Jünger in seiner eigenen Sprache reden. »Wie ist das möglich?« riefen sie außer sich. »Alle diese Leute sind doch aus Galiläa, und nun hören wir sie in unserer Muttersprache reden. Ganz gleich, ob wir Parther, Meder oder Elamiter sind. Andere von uns kommen aus Mesopotamien, Judäa, Kappadokien, Pontus und der Provinz Asia, aus Phrygien, Pamphylien und aus Ägypten, aus der Gegend von Kyrene in Libyen und selbst aus Rom. Wir sind Juden oder Anhänger des jüdischen Glaubens, Kreter und Araber. Doch jeder von uns hört diese Menschen in seiner eigenen Sprache von Gottes großen Taten reden. Später wurden weitere Wunder offenbar, wie zum Beispiel die Wunderheilung von Kranken. Dazu habe ich ein kleines Rollenspiel für uns vorbereitet. Stell dir vor, das wäre unsere Gemeinde gewesen. Wir sitzen alle gerade bei Allgeiers zusammen und man hört so ein stürmisches Fauchen. Und das ist ein besonderes Stürmen, nicht so jetzt wie die letzten Tage das Wetter, was immer wieder ans Fenster geklopft hat, sondern ein richtiger Sturm, aber auch anders, als wir den kennen. Das hebräische Wort hier in der Bibel für diesen Wind ist Ruach. Und das bedeutet auch so viel wie Atem oder Geist. Dieses Wort für Geist taucht auch das erste Mal in der Bibel ganz am Anfang auf, in der 1. Mose 1 und 2. Da steht geschrieben, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war Tohu Wabohu. Dunkel bedeckte sie und wogendes Wasser. Und über den Fluten schwebte Gottes Geist, Gottes Ruach. Und dieser Geist ist es, der sowohl die Leere dort als auch das Chaos zu dem verwandelte, was wir heute als Erde kennen, als Natur, als Schöpfung. Und auch bei der Schöpfung des Menschen hat Gott den leblosen Körper Adams mit seinem Atem, mit seinem Ruach, das Leben eingehaucht. Und das verspricht Jesus auch in Johannes den Jüngern und erklärt ihnen, dass auch er ihnen den Geist auch einhauchen wird. Das ist in Johannes 20, 22. Und das ist es, was hier mit den Aposteln passiert. Und ich denke nicht, dass die Jünger das, was Jesus ihnen, weiß nicht, 40, 50 Tage vorher erzählt hat, schon vergessen hat oder vergessen haben. Und wir hatten eben schon gehört, dass die Gemeinde in der Zeit eher weniger gut lief. Aber mit dem Heiligen Geist sollte sich jetzt alles ändern, sollte sich alles auf den Kopf stellen. Denn genauso wie Gott den leblosen Körper von Adam das Leben eingehaucht hat, so haucht er hier auch der quasi noch leblosen Gemeinde, dem Leib Gottes, ist auch ein Körper, so haucht er ihm auch hier das Leben ein. Mit dem Heiligen Geist Christi wurden sie mehr als nur eine Organisation von Männern und Frauen, die sich versammelt haben, sondern sie erhielten plötzlich, wie wir gerade gelesen haben, Fähigkeiten, die nur mit der Kraft aus dem Himmel möglich wurden. Und sie wurden verwandelt. Okay, zurück zum Gedankenexperiment. Stellt euch also vor, wir sitzen da alle in dem Raum. Draußen faucht oder besser haucht es, wie wir es von Jesus prophezeit bekommen haben. Wir verstehen, dass jetzt Gottes Geist vom Himmel kommt, auf uns herunter. Plötzlich springt die Balkontür auf und Flammen, die aussehen wie Zungen, kommen vom Himmel durch die Balkontür und fliegen in den Raum. Ihr kennt die Stelle im zweiten Buch Mose, Kapitel 3, wo Mose vom Pharao geflohen ist, um anschließend irgendwo am anderen Ende der Wüste Schafe zu hüten. Dort zeigt sich Gott ihm als brennender Dornbusch und Mose wundert sich, warum der brennt, aber irgendwie nicht verbrennt. Und da gab Gott ihm eine Mission auf. Er sollte die jüdischen Sklaven aus Ägypten befreien. Mose zweifelte. Ich? Wer bin ich denn? Wie kann ich zum Pharao gehen und das Volk Israel aus Ägypten herausführen? Und Gott antwortete, ich werde dir beistehen. Und nicht nur das ist bemerkenswert. Auch wie das Feuer halt im Busch sich selbst erhalten konnte, ohne irgendeinen Zündstoff, Treibstoff zu benötigen. Gott und sein Geist sind lebendig und damit sind die auch von nichts anderem abhängig. Die können sich selbst erhalten, selbst am Leben erhalten. Und er ist nicht abhängig von dem Busch, um brennen zu können, nicht von Mose. Und Gott ist auch nicht abhängig von uns Menschen, die irgendwie denken, sie müssen sich seine Liebe verdienen, sondern er ist in sich selbst beständig. Mose ist zu diesem Ereignis 70 Jahre alt. Ein Rentner, der irgendwo in der Pampa Ziegen hütet und dessen Leben für Gottes Mission auf dieser Erde kaum einen Einfluss hat. Und genau wie dieser Mose erhalten auch die Apostel, bei denen auch nicht viel los ist gerade, in der ersten Gemeinde den Heiligen Geist aus der Quelle desselben Feuers wie bei dem brennenden, nicht brennenden, doch brennenden Dornbusch in der Wüste bei Mose. Und genau wie Mose befähigte auch Gott die Jünger, seinen Auftrag zu erfüllen. Diesmal nicht die Befreiung der Sklaven aus Ägypten, sondern die Verkündung des Evangeliums und der guten Nachricht. Also. Gut, die Jünger sind jetzt wieder wir, bei den Allgeiers zu Hause. Und wir sehen also diese Feuer in der Wohnung und die schweben da also rum, ohne Zündstoff. Keiner hat irgendwie den Ofen angelassen. Und du weißt, okay, das kann jetzt nur von Gott sein. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich wäre echt gespannt, wie geht es jetzt weiter? Die fliegen da rum. Was passiert als nächstes? Zeigt sich uns jetzt auch Gott oder spricht er zu uns? Vielleicht wie bei Mose, wenn mir die Stelle einfällt gerade. Oder zeigt uns Gott, wer uns jetzt leiten wird? Wird die Flamme auf Pierre gehen oder auf jemand anderen? Wer wird jetzt von Gott auserwählt, wie er Mose auserwählt hat? Und noch bevor wir untereinander Wetten abschließen können, wer es jetzt wird, da passiert es schon. Dieses lodernde Feuer, also das teilt sich und da legt sich je ein kleines Feuer auf alle Geschwister, die da sind. Auf Margret und Vlad, Boris und Mariana, auch auf Viktor und auf dich. Und du schaust dich um und der ganze Raum leuchtet. 20, 30, 40 Leute, über allem liegt so diese Flamme. Wow, Gott hat jeden von uns auserwählt, an seinem lebendigen Geist Anteil zu haben. Im Alten Testament, also was wir so lesen können, hat Gott immer nur bestimmte, ich sag mal, Helden auserwählt, den Geist in sich zu tragen. Propheten, die prophezeien konnten, Könige, um das Volk zu leiten, oder Priester. Und genau wie Gott für jeden Einzelnen von denen irgendeine Bestimmung hatte, wie auch für Moses eine Bestimmung hatte, genauso hat er auch eine Bestimmung für dich und gibt dir deshalb diesen sich selbst antreibenden Geist, den du dir nicht verdient haben musst, der von sich selbst lodert und brennt wie eine Flamme. Und inspiriert von diesem Geist sind die Apostel und auch du in der Lage, die gute Nachricht weiterzugeben. Und wenn wir jetzt in den Raum sind und alle so lodern vor Inspiration und jeder redet in seiner Muttersprache, zum Beispiel Viktor auf Englisch oder Narek auf Armenisch. Und auch du kannst sie verstehen. Und sie müssen endlich nicht mehr die schwere deutsche Sprache lernen, um mit den Einheimischen hier kommunizieren zu müssen.
Endlich.
Und sowas Ähnliches kennen wir aber auch schon aus dem Alten Testament. Genau, vom Turmbau zu Babel in der 1. Mose 11. Die Menschen waren da gerade dabei, einen riesig hohen Turm zu bauen in der Stadt und wollten mit diesem hohen Turm, also nicht wie in Dubai, sondern noch höher, die wollten da die Macht und Unabhängigkeit von Gott irgendwie abgewinnen, sich selbst quasi zum Gott machen dadurch. Genau, und Gott hat das nicht so gefallen, weil er will natürlich der Gott seines Volkes sein. Und dadurch kam er vom Himmel, also auch hier kam er irgendwie vom Himmel und verwirrte dann die Sprache der einzelnen Bauarbeiter, der einzelnen Bewohner. Und damit wurde halt das Projekt zunichte gemacht, weil wie willst du gemeinsam was aufbauen, wenn du dich nicht verständigen kannst? Jeder sprach also eine Sprache, die er vorher nicht kannte, auch jetzt wie bei den Aposteln. Und das führte dann dazu, dass natürlich untereinander irgendwo Menschen waren, die sich gegenseitig verstanden haben. Nicht alle in der gleichen Sprache, aber immer in so Gruppen hat man sich dann zusammengefunden. Und dann ist man von dieser Stadt Babel in alle Richtungen, in der Himmelsrichtung hat man sich verteilt in seinen Gruppen, ist da sesshaft geworden und Babel war dann komplett leer. Zum Pfingstwunder war es dann aber genau andersherum. Es kamen ganz viele fremde Gäste. Wir hatten es gehört aus allen anderen umliegenden Regionen, Ländern, Kulturen. Und die kamen alle nach Jerusalem, um das Pfingstfest zu feiern. Und als dann dieses Pfingstwunder da passierte, und die Jünger dann in deren Sprachen sprechen konnten, wurden sie ja durch Gott, durch den Geist, mit diesen Gästen in Christus vereint. Sie haben es gehört, sie erzählten dann die Berichte von seiner Geschichte und Hinterlassenschaft. Und wenn man weiterliest, steht da, dass aus diesen vorher 120 Gläubigen ganze 3000 Stück an Anhängern von Jesu geworden sind. Der Gott, der dieses Wunder bewirkt hat, ist auch der gleiche Gott, den wir heute anbeten. Das ist der Gott, der auch uns berufen hat, uns auserwählt hat durch seinen Geist. Und das ist auch der gleiche Gott, den wir hier bei dem ersten Christen halt sehen können. Im ersten Korintherbrief steht geschrieben, dass wir Gottes Tempel sind, in dem der Geist wohnt. Im Römerbrief steht auch geschrieben, wir sind Gefäße für Gottes Geist, den wir durch Jesus Opfer bekommen haben. Wir haben diesen Geist bekommen als Tröster, als einen Geist, den wir, wie wir vorhin schon gesagt haben, der uns leitet, mit dem wir uns füllen. Und auch einen, der im Gebet zu Gott für uns einsteht. Es ist ein Geist, der unser Herz verändern kann. Egal, an welchem Punkt wir gerade auch sind. Und auch egal, wie dunkel es in deinem Herzen gerade aussehen mag, der Heilige Geist kann aus dem Nichts, aus dem Chaos und dem Tohuwabohu das blühende Leben zaubern. Und das aus der gleichen eigenen Selbst, aus der Kraft, sich selbst beleben, wie bei der Flamme. Und es gibt nichts, was wir aktiv dazu tun können, was diese Kraft des Geistes irgendwie aktiviert, denke ich. Also was ich damit sagen will, ist, dass dieser Geist in uns wirkt und er es ist, der unser Herz verändern kann. Lasst uns heute dankbar sein für das Pfingstwunder und nun den Abendmahl auch gerne an das Ausmaß dieses Wunders denken. Dazu lese ich noch vor, was im Anschluss Petrus den Gästen des Pfingstwunders mitzuteilen hat. Und da lese ich aus der Apostelgeschichte 2 vor, Vers 22 bis 37. Das könnt ihr gerne einmal aufschlagen, das ist eine ganze Menge. Genau, ich fange an zu lesen. Apostelgeschichte 2, Vers 22 bis 37. Petrus spricht: Hört her, ihr Leute von Israel. Wie ihr alle wisst, hat Jesus aus Nazareth in Gottes Auftrag mitten unter euch mächtige Taten, Zeichen und Wunder gewirkt. Ja, Gott selbst hat durch diesen Mann gehandelt und ihn euch so gegenüber als seinen Gesandten bestätigt. Aber Jesus wurde durch Verrat an euch ausgeliefert. Und ihr habt ihn mit Hilfe der Römer, die nichts von Gottes Gesetz wissen, ans Kreuz genagelt und umgebracht. Doch genau das hatte Gott geplant. Er wusste, was geschehen würde. Diesen Jesus hat Gott auferweckt und damit die Macht des Todes gebrochen. Wie hätte auch der Tod über ihn Gewalt behalten können? Schon David sprach von ihm und was er sagt, sind eigentlich die Worte von Jesus. Ich sehe immer auf den Herrn. Er steht mir zur Seite, damit ich nicht falle. Darüber freue ich mich von ganzem Herzen. Mein Mund bricht in Jubel aus. Selbst dann, wenn mein Körper im Grab liegt, hoffe ich auf dich, Herr. Denn du wirst mich nicht dem Totenreich überlassen und mich nicht der Verwesung preisgeben. Ich gehöre ja zu dir. Du zeigst mir den Weg, der zum Leben führt. Du beschenkst mich mit Freude, denn du bist bei mir. Liebe Brüder und Schwestern, lasst mich ganz offen zu euch sprechen. Unser großer Stammvater David ist gestorben und er wurde begraben. Sein Grab kann man noch heute bei uns sehen. Gott aber hatte David mit einem Eid zugesagt, einer seiner Nachkommen werde als König regieren. Weil David ein Prophet war, hatte er vorausgesehen, dass der Christus, der von Gott gesandte Retter, auferstehen würde. Von ihm sagte er, er wird nicht dem Totenreich überlassen und sein Körper wird nicht der Verwesung preisgegeben. Das ist mit Jesus geschehen. Gott hat ihn von den Toten auferweckt. Wir alle können es bezeugen. Nun hat Gott ihn zum Herrscher eingesetzt und ihm den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gegeben. Jesus empfing vom Vater den Heiligen Geist, wie es vorausgesagt war, und gab ihn uns. Ihr seht und hört jetzt selbst, dass es in Erfüllung gegangen ist. Nicht David ist zum Himmel aufgefahren, und deshalb meint er auch nicht sich selbst, wenn er sagt, Gott der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich auf den Ehrenplatz an meiner rechten Seite, bis ich dir alle deine Feinde untergeworfen habe, und du sollst deinen Fuß auf ihren Nacken, und du deinen Fuß auf ihren Nacken setzt. Es besteht also kein Zweifel daran, und ganz Israel soll wissen, Gott hat diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Retter gemacht. Als die Leute das hörten, waren sie von dieser Botschaft tief betroffen. Sie fragten Petrus und die anderen Apostel, Brüder, was sollen wir tun? Kehrt um zu Gott, forderte Petrus sie auf. Jeder von euch soll sich auf den Namen von Jesus Christus taufen lassen. Dann wird Gott euch eure Sünden vergeben und ihr werdet den Heiligen Geist empfangen. Diese Zusage gilt euch, euren Nachkommen und den Menschen in aller Welt, die der Herr, unser Gott, zu sich herbeirufen wird. Genau, daran wollen wir jetzt im Abendmahl denken. Und ich bete noch kurz für Brot und Wein. Herr, wir danken für deinen Geist und halten in Erinnerung an deine Zusage, nun gemeinsam hier das Abendmahl in unserer Gemeinde, um Zeugnis darüber abzulegen, darüber, dass du, Jesus, am Kreuz gestorben bist, um uns zu retten, dass du uns deinen Geist gibst, dass du uns auserwählt hast und uns nicht nur einfach in diese Welt schickst, sondern uns wirklich leitest. Bitte segne das Brot und den Wein, den wir gleich zu uns nehmen, und alle Geschwister, und wirke in ihnen mit deinem Geist. Amen.